Herzlich willkommen bei der Mai-Episode des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. In diesem Monat soll Hermann Ulrich Kantorowitsch vorgestellt werden. Eines Tages betritt ein 15-jähriger Schüler die Vorlesung von Hermann Ulrich Kantorowitsch. Als Kantorowitsch diesen wegen der Störung zur Rechenschaft zieht, wird der Schüler frech. Es folgt ein erregter Wortwechsel, der schließlich in eine Prügelei zwischen Kantorowitsch und dem Eindringling ausartet. Als die Studenten ihrem Professor zu Hilfe kommen wollen, löst dieser auf. Es handele sich um eine einstudierte Szene, die in der nächsten Stunde in einer Art Gerichtsverhandlung verhandelt werde, bei der die anwesenden Studenten als Zeugen auftreten sollten. Der Moot Court fand statt und sein Ergebnis war überraschend. Die Zeugenaussagen waren, obwohl alle den Sachverhalt miterlebt hatten, teils unzutreffend, teils widersprüchlich. Mit dieser Vorführung wollte Kantorowitsch den Studenten den tatsächlichen Wert von Zeugenaussagen nahebringen. Diese Episode liefert eine erste Erkenntnis über Kantorowitsch. Er war ohne Zweifel ziemlich unkonventionell, manchmal schon fast radikal. Geboren wurde er am 18. November 1877 in Posen als Sohn jüdischer Eltern. Sein Vater besaß eine Alkoholfabrik, die er 1884 nach Berlin übersiedelte. Insbesondere zu seinem Vater, der ein überzeugter Liberaler war, hatte Hermann Ulrich Kantorowitsch zeitlebens ein besonders enges Verhältnis. Kantorowitsch studierte Rechtswissenschaft, Philosophie und Nationalökonomie in Genf, München und Berlin, wo er unter anderem bei den im rechtshistorischen Podcast bereits behandelten Otto von Gierke und Franz von Liszt Vorlesungen hörte. Mit einer Exegese im römischen Privatrecht und einer im deutschen Strafrecht promovierte er am 19. Juli 1900 in Heidelberg. In Franz von Liszts strafrechtlichem Seminar traf er mit Gustav Radbruch zusammen, mit dem ihn, trotz der Verschiedenheit unseres Wesens, wie Radbruch es ausdrückte, eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Gemeinsam riefen die beiden einen regelmäßig stattfindenden Gesprächsabend ins Leben, den Kantorowitsch Gesellschaft für Rechtswissenschaftslehre titulierte. Aus dieser Diskussionsrunde entstand auch die Motivation für die Schrift, die als Programm der Freirechtslehre gilt und häufiger als wohl irgendeine rechtswissenschaftliche Arbeit dieses Jahrhunderts zitiert worden ist. Der Kampf um die Rechtswissenschaft. Diese wurde 1906 unter dem Pseudonym Gnaeus Flavius veröffentlicht, dem Namen des Juristen, der dem römischen Historiker Livius zufolge 304 v. Chr. Das römische Zivilrecht und die Liste der zulässigen Gerichtstage, die vorher in den Geheimarchiven der Priester ruhten, öffentlich gemacht haben soll. Radbruch führte für Kantorowitsch die Verhandlungen über die Veröffentlichung, um die bevorstehende Habilitation seines Freundes nicht zu gefährden, so dass selbst der Verleger den wahren Namen des Autors nicht erfuhr. Der Kampf um die Rechtswissenschaft beginnt mit der Darstellung der herrschenden Idealvorstellung vom Juristen. Ein höherer Staatsbeamter mit akademischer Ausbildung sitzt, bewaffnet bloß mit einer Denkmaschine, in seiner Zelle. Ihr einziges Mobiliar ein grüner Tisch, auf dem das staatliche Gesetzbuch vor ihm liegt. Man reicht ihm einen beliebigen Fall, einen wirklichen oder nur erdachten, und entsprechend seiner Pflicht ist er imstande, mit Hilfe rein logischer Operationen und einer nur ihm verständlichen Geheimtechnik die vom Gesetzgeber vorherbestimmte Entscheidung im Gesetzbuch mit absoluter Exaktheit nachzuweisen. Diese angebliche Idealvorstellung lehnt Kantorowitsch ab. Dagegen sei es Wahrheit, dass niemand das ganze Recht in seinem unübersehbaren Umfang kennt. Weniger ein Teil, die meisten nichts von ihm kennen. Kantorowitsch fordert eine neue Auffassung vom Recht, und zwar die Auferstehung des Naturrechts in veränderter Gestalt. Alle leben nach freiem Recht, nach dem, was die Satzungen ihres Kreises oder ihr individuelles Urteil als Recht, nicht als Willkür, nicht als Nutzen erscheinen lässt. Und damit sollen bestehende Gesetzeslücken ausgefüllt werden. Diese von Kantorowitsch vertretene Auffassung vom Recht wendet sich gegen dogmatische Konstruktionen, wie zum Beispiel Gesetzesfiktionen oder Analogien, beruht auf historischen Betrachtungen und ist antirationalistisch und antitheologisch. Für die Rechtsprechung folgt für Kantorowicz hieraus, dass diese sich nicht mehr ausschließlich auf staatliches Recht gründen darf und erfordert freie Rechtschöpfung aus den Trümmern der Dogmatik. Oberstes Gebot stellt für ihn nicht das Gesetzbuch, sondern der Eid des Richters dar. Denn wenn wir uns nicht mehr auf den Eid des Richters verlassen können, dann hört alles auf. Die Schrift Der Kampf um die Rechtswissenschaft, die Kantorowicz zum treibenden Motor der Freirechtsbewegung machte, wurde oft und gerne als Freistellung der Justiz von Gesetzesbindung und Begründetheitspflicht missverstanden. Kantorowicz selbst nannte diesen Vorwurf die Contra Legem-Fabel und stellte klar, der Richter sei durch seinen Eid verpflichtet, den Fall so zu entscheiden, wie nach klarem Wortlaut des Gesetzes entschieden werden muss. Lediglich, wenn dieser klare Wortlaut fehle, solle das freie Recht Anwendung finden, also subsidiäre Geltung, Praeter, non contra legem. Er forderte, die Rechtsprechung müsse über die chinesische Mauer hinübergucken, in das Gebiet des sozialen Lebens, in dem irgendwelche Wirkungen zu entfalten Aufgabe jedes Gesetzes ist. Da eine akademische Karriere für einen Juden nach wie vor mit großen Schwierigkeiten und Zurücksetzungen verbunden war, konvertierte Kantorowicz 1905 zum Protestantismus. 1908 habilitierte er sich in Freiburg mit der Arbeit Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik und erhielt die Venia Legendi für Strafrecht, Geschichte der Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. Aufgrund der ausbleibenden Berufung an eine andere Universität blieb Hermann Kantorowicz als Privatdozent an der Universität Freiburg. Er veranstaltete offene Abende bei sich zu Hause, bei denen für Interessierte jeglicher Art Vorträge angeboten wurden. In Kantorowicz Freiburger Zeit fallen unter anderem die im Podcast über Savigny erwähnte Kritik »Was ist uns Savigny?« und die Schrift »Über die Entstehung der Digestenvulgate«. Seine patriotische Einstellung führte ihn 1914 als Kriegsfreiwilligen an die Front. Jedoch sollten es die letzten beiden Kriegsjahre, in denen er felddienstunfähig war, sein, die seine politische Einstellung entscheidend prägten. Bei Gesprächen mit englischen Offizieren im Freiburger Kriegsgefangenenlager entwickelte sich seine offene Bewunderung für die englische Politik und den englischen Volkscharakter. Zeitlebens war Kantorowicz ein Linksliberaler und eine politische Kämpfernatur. Die SPD verließ er direkt im Eintrittsjahr 1903 wieder, da ihm die Diskussion zu eng schien. Als er 1921 behauptete, die positive Bewertung der Bismarckschen Politik behindere die Entstehung einer demokratischen Gesinnung in Deutschland, führte dies zu heftigen Reaktionen. Die Mehrheit seiner Freiburger Dozentenkollegen, allen voran der Historiker Georg von Below, bekannte sich öffentlich gegen Kantorowicz. Der Senat der Universität Freiburg ersuchte ihn, in Zukunft seine politische Tätigkeit so zu gestalten, dass weitere Störungen der akademischen Ruhe und Ordnung nicht eintreten, was einer Einschränkung der staatsbürgerlichen Rechte des Dozenten nahekam. Nach dem Ersten Weltkrieg mit der Erstellung eines Gutachtens zur Kriegsschuldfrage betraut, kam Kantorowicz zu einem für das Auswärtige Amt unliebsamen Ergebnis. In dem Gutachten, das den Krieg wie einen Kriminalfall in den strafrechtlichen Kategorien Tatbestand, Verschulden und Verwerflichkeit behandelt, erklärte er alle beteiligten Staaten der Friedensgefährdung für schuldig, wobei England am wenigsten und Deutschland sowie Österreich am meisten Schuld trügen. Das Auswärtige Amt zögerte die Veröffentlichung heraus und gab zwei Gegengutachten in Auftrag. Kantorowicz war überzeugt, dass diese Unschuldspropaganda letzten Endes kein anderes Ziel verfolgt, als das deutsche Volk moralisch auf den Augenblick vorzubereiten, dass, nachdem die Schuldlüge widerlegt ist, der ganze auf ihr aufgebaute Versailler Vertrag hinfällig geworden sei. Schon am 23. Juni 1929 sah er voraus, dass dies zur automatischen Wiedereröffnung des Weltkriegs führen werde. Er legte das Amt des Sachverständigen nieder und bemühte sich um andersweitige Veröffentlichung des Gutachtens, was ihm allerdings verwehrt wurde. Dieses der Obrigkeit unliebsame politische Verhalten erklärt, warum Hermann Kantorowitsch so lange auf eine Professorenstelle warten musste. Schon ein Bruchteil von Kantorowitschs politischen Aktivitäten hätte ausgereicht, um berufungsunfähig zu werden. Zwar bemühte sich die Juristische Fakultät Freiburg 1919 wiederholt um eine außerordentliche Professur für Geschichte der Rechtswissenschaft, als Zeichen der Wertschätzung der wissenschaftlichen Qualitäten des Dr. Kantorowitsch, jedoch lehnte das Ministerium beide Anträge ab. Später drehte sich die Stimmung. 1923 wurde Kantorowitsch gegen den Protest des Dekans der Juristischen Fakultät vom Badischen Landtag als außerordentlicher Professor für juristische Hilfswissenschaften eingesetzt. Als Gustav Radbruch 1927 von Kiel nach Heidelberg wechselte, setzte die Kieler Fakultät Kantorowitsch auf Radbruchs Intervention an die Spitze ihrer Vorschlagsliste für seinen Nachfolger. Doch die preußische Führung um Stresemann, der zunächst sein Veto einlegte, verzögerte die Berufung Kantorowitsch, so dass dieser erst am 14. Dezember 1928 im Alter von bereits 51 Jahren zum ordentlichen Professor wurde. Lange blieb es ihm allerdings nicht vergönnt, seine neue Funktion auszuüben. Am 30. Januar 1933 wurde er als einer der ersten Professoren von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben. Schließlich war Kantorowitsch als Jude geboren. Seine hervorragende strafrechtliche Arbeit Tat und Schuld wurde aus nationalsozialistischen Gründen vom deutschen Verleger zurückgewiesen. Hermann Kantorowitsch ging ins englischsprachige Exil. Zuerst lehrte er an der School for Social Research in New York, später dann an der London School of Economics, erhielt Seminare an der University of Cambridge und war außerdem Lecturer in Oxford und Glasgow. 1938 erschien sein rechtshistorisches Hauptwerk Studies in the Glossades of the Roman Law, in dem Kantorowitsch gewissermaßen die Summe seiner Forschungen über die Glossatoren zieht und das zu den Standardwerken der juristischen Medievistik zählt. Im Exil widmete er sich ab 1938 einem letzten monumentalen Projekt, der Arbeit an einer dreibändigen Oxford History of Legal Science, die er gemeinsam mit Francis de Suluata herauszubringen gedachte. Der erste Band sollte das Recht der wichtigsten orientalischen Völker, der Römer, Griechen und Byzantiner, behandeln, der zweite die mittelalterliche Rechtswissenschaft und der dritte die moderne Rechtswissenschaft in den wichtigsten europäischen Ländern und in den USA, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Rechtsphilosophie, Völkerrecht und Rechtsvergleichung liegen sollte. Die Einleitung zu diesem Monumentalwerk sollte von Kantorowitsch stammen. Der Begriff des Rechts. In diesem Aufsatz versucht Kantorowitsch eine eigene Definition, was Recht sei. Für ihn ist darunter eine Gesamtheit von sozialen Regeln, die äußeres Verhalten vorschreiben und gerichtsfähig sind, zu verstehen. Zur vollständigen Entwicklung dieses Begriffes kam er allerdings leider nicht mehr. Am 12. Februar 1940 starb Hermann Ulrich Kantorowitsch. Ein Tod, den Mitherausgeber de Suluata als unersetzlichen Verlust charakterisierte. Seine Vorurteilslosigkeit und kosmopolitische Informiertheit, seine vollständige Widmung zur Wahrheit, seine bereits eingangs angesprochene Unkonventionalität, vor allem aber seine untrennbare Verbindung zur Lehre vom freien Recht lassen Hermann Kantorowitsch zu den großen Rechtswissenschaftlern des letzten Jahrhunderts zählen. Herzlichen Dank fürs Abonnieren unseres Podcasts und bis zur nächsten Folge, die Bernhard Windscheid zum Thema haben wird.